Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Oliver Geldener und ich bin nicht alleine, sondern Nadine Kretz ist bei mir, Beziehungsmanagerin und ja, vielleicht kann man auch sagen Krisenmanagerin aus Düsseldorf. Herzlich willkommen, Nadine.
Dankeschön, hallo.
Ja, wir sind, es sei gesagt, falls die Tonqualität etwas schwankt, man weiß ja nie, verbunden über einen Videocall. Aber die Qualität wird sicherlich ausreichen. Ja, Nadine, wir wollen heute ist das Thema Krisen meistern. Und wir sind ja in einer Dauerkrise, das muss man ja in jedem Fall sagen, egal wie man sie bewertet, seit über einem Jahr. Aber dich interessieren ja sowieso in deinem neuen Buchprojekt, du hast ja auch schon andere gestartet, darauf werden wir auch noch kommen. Aber jetzt hast du dich den Krisen so allgemein zugewandt und ich habe auch gerade gehört, dein Projekt Krisen meistern war der Oberbegriff, der wird dann rauskommen jetzt im Frühjahr als 100 Krisen meistern. Erzähl mal, gibt es wirklich so viele?
Ganz genau, 100 Krisen meistern. Eigentlich gibt es sogar viel, viel mehr als 100 Krisen. Alleine, was wir am Tag schon alles für kleine bis große Krisen aushalten müssen. Daher, die Krisen gehen leider nie aus.
Tja, aber 100 Krisen, das ist natürlich sehr ambitioniert. Werden die auch genauso behandelt werden oder ist das eher so ein Oberbegriff wie 100%?
Genau, es ist ein Oberbegriff wie 100% und es werden Stück für Stück in dem Buch werden dann auch verschiedene Phasen auch bezeichnet. Es geht natürlich die Hauptkrise, wo immer alles entsteht. Das ist die Krise zu uns selbst, denn alles, was wir eben auch im Umfeld mit Beziehungskrisen, mit finanziellen Krisen, mit Partnerkrisen, Kinderkrisen, die sind natürlich in uns selbst auch vor allem hervorgerufen und die zeigen sich dann auch im Außen. Jetzt haben wir natürlich eine große Krise auch im Außen, die wir so nicht direkt beeinflussen können, sind aber dennoch mit uns selbst ständig in einem Krisenprozess von Stress. Viele leiden unter Depression, die Suizidrate ist unglaublich angestiegen, psychische Probleme. Und genau darum geht es, wie wir denn jetzt eben auch damit umgehen können, mit dieser ganzen Form von Krisen, die auf uns jetzt einprasselt und wie wir da emotional stabiler werden können.
Also war die Corona-Krise auch so ein bisschen so ein Auslöser für dich?
Also für dieses Buch auf jeden Fall, weil ich sogar, ja, ich habe noch 3 Bücher in der Pipeline gehabt. Da ging es um Blockaden und Muster lösen. Da ging es um Spiritualität, die Schöpfungsgeschichte, was da denn eigentlich früher tatsächlich los gewesen ist. Und auch wenn man sich als Außenseiter fühlt oder nicht geliebt fühlt. Also das waren im Prinzip die Themen, die ich sowieso auf dem Tisch hatte. Und da kam dann eben jetzt ja die große Corona-Krise dazu, so dass ich dachte, okay, das ist jetzt einfach sehr, sehr akut. Da brauchen die Menschen jetzt dringend Hilfe mit ihren Ängsten, mit ihren Krisen, mit ihrem Stress, ihren Depressionen oder deprimiert sein und wollte dann da einfach aktiv sein und das ist dann neu entstanden.
Kann man denn sagen, dass irgendwie alle Krisen, die sich so vielschichtig auf der Oberfläche bei dem einen so, bei dem anderen so zeigen, immer irgendwo auf einen Grund zurückzuführen sind? Gibt es so die eine Krise eigentlich vielleicht auch nur?
Jein. Also es gibt natürlich in meinem Beziehungsmodell, was ich erstellt habe, ist, dass geht es um die Ich-Beziehung. Und wenn da keine Stabilität ist, und das ist bei keinem Menschen 100%, dann dürfen wir dran arbeiten. Da geht es um die Selbstliebe, um Selbstvertrauen, um Selbstbewusstsein, um Wertschätzung, Anerkennung. Das sind ganz, ganz große Themen. Nicht gehört sein, nicht gesehen werden, nicht verstanden werden, also nicht gut genug sein. Das sind alles Themen, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Und das ist die Ich-Beziehung. Und wenn wir das stabilisieren, ändert sich automatisch unser Umfeld auch. Und dann kann man halt schauen, okay, ich habe jetzt Stress mit dem Partner, dann kann ich an der partnerschaftlichen Krise arbeiten, verändere mich, indem ich eben diese emotionalen Krisen oder diese Instabilität oder diesen Stress, den ich dadurch habe, ändere. Und dann verändert sich auch die Partnerschaft oder der Partner wird anders auf einen zukommen. Und so gilt es in allen Bereichen. Und auch jetzt kann man sagen, ja, aber finanziell, wie soll denn das gehen? Das geht ja nicht, wenn ich jetzt meinen Job verloren habe. Das ist ja Quatsch, das kann nicht funktionieren. Und auch da, doch, auch da funktioniert es, weil auch da gehen wir ja mit unserer Existenz in irgendeiner Form und Weise um. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt meinen Job verloren, ich werde nie wieder einen Job finden, oder wenn ich Single bin, ich werde nie wieder einen Partner finden und jetzt in der Krise sowieso nicht. Ich muss jetzt alleine bleiben oder ich habe Angst vor Krankheit, vor Tod, vor... Wenn wir so uns schon programmieren, dann haben wir eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und wir werden dann das auch erleben, was unsere Gedanken uns widerspiegeln werden. Und wenn wir unsere Gedanken und unsere Gefühle dann ändern, dann werden wir auch andere, ja, die Probleme auch anders lösen können oder eben wenigstens anders damit umgehen können.
Also, was ich denke, das bin ich.
Genau.
Somit ist der Schlüssel, liegt in uns selbst.
Zum genau.
einen positiv, denke ich mal, weil da hat man einen kurzen Weg zu sich selbst, aber das kann auch genau das Problem sein, ne?
Das ist ein sehr großes Problem. Das hatte ich vorher schon gemerkt, bevor wir in dieser Krise waren. Dass, ne, wir sind ja auch alle in einer Nachkriegszeit ja im Prinzip auch schon aufgewachsen. Und auch da haben wir noch Ahnen und Kriegsgeschichten, die wir noch gar nicht richtig aufgearbeitet haben. Dazu kommt jetzt auch diese Gender-Problematiken. Man darf gar nicht mehr Frau sein, man darf nicht mehr Mann sein. Da wird gesternchen int. Das geht nicht mehr. Und auch das halte ich für sehr, sehr gefährlich und für sehr, sehr kritisch, wenn wir sagen, ich habe kein Recht mehr, Mann zu sein, ich habe kein Recht mehr, Frau zu sein, weil ich muss mich dafür schämen oder dann bin ich nicht richtig. Wir denken ja sowieso schon in vielen Punkten, wir seien nicht richtig. Und wenn wir als Mann oder als Frau auf die Welt kommen oder eben auch als divers, was auch immer es ist, aber dann ist es auch okay, wenn ich sage, okay, dann bin ich dies oder jenes, aber nicht, wir müssen jetzt alle irgendwie gar nichts mehr sein. Und das halte ich für einfach sehr, sehr gefährlich und das entfremdet uns nur von uns selber und ja, das wird zu noch mehr Suizid, Depressionen, psychische Störungen führen.
Ja, das verunsichert, ne? Das ist ein Druck von außen über die genau. Gesellschaft in dem Fall, in der Corona-Krise ja auch, da wird einem ja im Grunde, ist ja so die Metaebene der Erzählung, der Mensch ist ein Gefährder, deswegen genau. muss man sich schützen. Man ist eine man ist eine Virenschleuder. Das aber war jahrhundertelang kein Problem, ist momentan das große Thema, ne? Und das verunsichert ja auch viele, die gar nicht mehr wissen, wie sie sich verhalten. Also ich sehe auch Menschen, die kommen in einen Raum und sind so völlig verunsichert.
Ja, das ist eine ganz große Problematik, dass wir selbst als Mensch jetzt schon als Gefährder oder Todbringer dastehen. Ja. Die Welt ist voller Viren und Bakterien. Wir können die jetzt nicht wegzaubern. Also dann, es ist einfach nicht möglich. Und wir können jetzt natürlich von allem Angst haben. Wenn wir aber auch jeden Tag hören, es gibt so viele Autounfälle, wir sterben ständig beim Autofahren, dann traut man sich auch gar nicht mehr so richtig Auto zu fahren. Und auch da gibt es unglaublich viele Todesfälle. Und die meisten Todesfälle passieren im Haushalt. Also sollen wir jetzt rausgehen oder sollen wir nichts mehr zu essen machen? Oder das Leben ist ein Risiko und es endet mit dem Tod. Das ist vollkommen egal, was wir tun. Aber wir können natürlich leben oder wir können uns verkriechen und Angst haben und verzweifelt sein und nichts tun. Und auch dann kann uns die Lampe auf den Kopf fallen und dann ist man halb tot und liegt dann da und denkt, ach scheiße, hätte ich doch mal. Und das ist, glaube ich, mit so das Allerschlimmste, was passieren kann, dieses hätte ich doch mal. Und das sagen ja auch Leute, die auf dem Sterbebett liegen. Also nicht gelebt zu haben, nicht die Zeit mit Familie und Freunden verbracht zu haben. Das ist auch das ganze Geld, dieser ganze Materialismus, wo wir drin leben und dieser Messwert, du hast, was du bist, oder du bist, was du hast, das ist so fatal. Da ging es ja vorher schon hin in dieser Leistungsgesellschaft und dieser Geldbewertungsgesellschaft. Und wenn sich das jetzt wenigstens auch schon mal ändert, dann ist das ja auch ganz gut. Aber wir leben gerade wirklich in einer richtig großen Gefahr und die ist, dass wir gar nicht mehr leben.
Ja, also in jedem Fall Leben. Zwischen Geburt und Tod muss das Leben sein. Und wie du schon sagst, sterben tun wir nun mal alle. Das ist wohl wahr. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu dir. Also du warst ja vorher auch in den Medien, hast verschiedene Dinge gemacht. Dein erstes Buch war gleich sehr erfolgreich. Das hieß 100 miese Dates.
Und die Suche nach der Liebe, genau.
Die Suche nach der Liebe,
100 miese Dates und die Suche nach der Liebe, ja.
Und da hast du deine eigenen Erfahrungen ja auch ein bisschen verarbeitet und alles sehr lustig und unterhaltsam geschrieben. Und dann bist du so in diese Schiene reingekommen.
Da
im Grunde das, was du jetzt machst und was dich ja auch befähigt, über Krisen halt zu sprechen und zu schreiben.
Genau.
Nämlich Coaching. Und du hast auch so ein Beziehungsinstitut. Also du hast dich ja dann rausgehend eher so diesem Beziehungscoaching zugewandt, ne?
Genau, richtig. Das war überhaupt nicht geplant. Auch dieses Buch war nicht so richtig geplant. Ich habe gedacht, ach, es gibt so viele Frauen, denen ja irgendwie das Gleiche passiert. Die Dates, das funktioniert irgendwie nie und man ist Single und man weiß nicht, wie man da rauskommt. Und was hat sich denn eigentlich verändert heute in der Gesellschaft? Also nicht nur die persönliche Beziehung, sondern auch die gesellschaftliche Beziehung, die ja doch dann auch durch dieses Buch und das, was wir auch jetzt erleben, immer mehr Relevanz bekommen hat auch. Und habe mich selber erstmal hinterfragt innerhalb von 2 Jahren. Da ist auch mein Buch rausgekommen. Es floss quasi aus mir heraus. Ich konnte es gar nicht mehr verhindern, es zu schreiben. Und in dieser Phase habe ich mich dann auch total verändert und habe sehr viel über mich selber gelernt. Ich habe in der Zeit selber mich coachen lassen, eine Mentorin gehabt. Ich habe dann meine Ausbildung gemacht. Ich habe dann noch eine Mediatorenausbildung gemacht. Ich habe noch eine Weiterbildung im Bereich Stress- und Depressionsfortbildung gemacht. Meine spirituellen Fähigkeiten, die ich auch schon immer hatte, nur die waren auch verschütt gegangen, die sind auch wieder zurückgekommen, sodass ich jetzt auch sehr tiefe, schwerwiegende Blockaden sehr leicht lösen kann in Form der Spiritualität. Ich nenne das Transformationsreisen. Und da hat sich in der Tat mein ganzes Leben dann auch verändert. Mittlerweile sind es ja sogar 8 Bücher zu den Themen private und gesellschaftliche Beziehungen, also ja, man wird irgendwie in seine Berufung irgendwann dann eben auch hineingestupst und jetzt stehe ich in der Öffentlichkeit und das war früher etwas, was ich wirklich mit Händen und Füßen vermeiden wollte. Also das war gar nicht meins und überhaupt gegen jegliche Prinzipien und dann habe ich meine Homepage gebastelt und dachte so, jetzt sagst du es aber niemandem und wenn ich das Buch fertig habe, aber irgendwie musst du ja nach außen gehen und dann war ich direkt auch im Fernsehen und Sat.1 Frühstücksfernsehen, RTL und was weiß ich nicht alles und das war überhaupt gar nicht meine Intention am Anfang, aber da wächst man dann rein und dann wird man auch dadurch selbstbewusster auch nach außen zu stehen und zu sagen so, hey, ja, das bin ich und das ist mir passiert und das ist mein Leben und das mein Leben war auch in vielen Bereichen scheiße und auch an dieser Stelle, ich bin zwar Beraterin, aber ich habe trotzdem noch, bin immer noch Mensch, erstaunlicherweise, und habe da auch immer noch Probleme. Ich habe vielleicht nur andere Tools oder Ideen, wie ich da jetzt dran arbeiten kann und das macht den Unterschied im Endeffekt dann auch.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Also im Grunde hast du darüber geschrieben, warum die Dates nicht so erfolgreich waren. Aber eigentlich hast du dann auch festgestellt, eigentlich liegt sie an mir selber. Ne? Ist ja auch immer so, wenn man so ein Wunschbild hat, dann soll ja immer der Traumpartner meistens immer alle Probleme lösen, die man selber hat. Da denkt man, dann ist doch immer so das Bild, ne? Der Ritter auf dem weißen Pferd. Oder wir Männer träumen dann von der Prinzessin, die ist so wahnsinnig schön. Und wenn wir die in unseren Armen haben, ist alles gut. Und
ja,
immer fest, wir sind ja immer noch derselbe Idiot. Und müssen wir an uns arbeiten. Und du sagst gerade, dann hast du erkannt, dein Leben lief gar nicht so. Also hast du auch festgestellt, im Grunde warst du fremdbestimmt, warst du gar nicht du selbst?
Ich war schon ich selbst und ich war auch wirklich sehr, sehr glücklich. Und das ist, glaube ich, der Krux, was bei vielen, insbesondere muss ich leider sagen, eben auch bei Männern, oft dann der Krux an der Sache ist, weshalb man nicht in die Bewegung reinkommt. Weil ich war wirklich glücklich. Ich hatte nur mit dem Partner hat es irgendwie noch nicht hingehauen und habe da meine Probleme gehabt. Und das war der einzige Andrang, wo ich dachte, ja, okay, wäre ja schön, wenn das doch mal irgendwie klappt. Und anscheinend muss es irgendwie an mir liegen, wenn das so lange nicht funktioniert. Wie auch immer das sein mag. Und in der Tat habe ich dann auch festgestellt, dass ich einfach überhaupt nicht mehr beziehungsfähig gewesen bin. Ich habe mich komplett verschlossen. Ich habe mich zwar nach einer Partnerschaft gesehnt, war aber nicht mehr möglich, da ich durch verschiedene Blockaden und Muster nicht dazu in der Lage war, jemanden anzuziehen, der eben auch eine feste Partnerschaft wollte. Weil ich wollte sie ja auch gar nicht. Und genau das ist es. Also unser Umfeld ist der Spiegel von uns selber. Und dann holen wir uns oft einen Partner und denken, oh, jetzt wer einen Partner hat, der hat alles geschafft im Leben. Und das ist, da fängt ja die Problematik oft erst an. Also wir tun ja immer so, dass wenn man einen Partner hat, dass das dann alles 100% Sonnenschein ist. Aber oft wird man dann doch mal mit ganz anderen Sachen konfrontiert, wobei Marken so, ja, das gefällt mir nicht, oder eine Liebessucht, eine Abhängigkeit, eine ich verliere mich selbst. Also das passiert in Partnerschaften eher, als wenn man Single ist. Da wünscht man sich einfach nur jemanden. Und wir glauben, wenn wir dann irgendwann den Partner austauschen, dann wird alles besser. Aber das wird nicht der Fall sein, solange wir nicht selbst an uns gearbeitet haben und erkannt haben, woran liegt es denn? Warum ist denn diese Beziehung so schief gelaufen? Warum habe ich mich denn so schlecht behandeln lassen? Und wenn wir das nicht herausfinden, dann werden wir immer wieder im gleichen Schleifen, Hamsterrad laufen und immer wieder die gleichen schlechten, traurigen Erfahrungen machen.
Unbedingt, so geht es ja den meisten. Kannst du uns vielleicht sagen, woran es bei dir lag? Also was hast du für dich hauptsächlich rausgefunden und an welcher Schraube hast du gedreht?
Genau, also ich hatte es eben schon kurz gesagt, also bei mir war vor allem das Problem, dass ich war nicht mehr beziehungsfähig. Also ich war diese klassisch beziehungsunfähig, das ist entstanden durch Verletzungen, durch Blockaden, durch Kindheitsgeschichten vielleicht. Aber ich hatte ja vorher schon Beziehungen, also spielten die Kindheitsgeschichten nicht vordergründig mit rein. Aber je später man die aufarbeitet, desto verankerter sind die auch. Also sollte man dann doch irgendwann gucken, dass man hier anfängt, die aufzuarbeiten, weil es wird einfach nur schlimmer. Also wenn wir nichts tun und einfach nur abwarten, das habe ich auch so oft gehört, so ach ja, ich warte einfach mal, die nächste wird schon, das wird schon besser, ne? Die nächste wird super. Okay, das kann man versuchen, aber da kann ich dir sagen, das wird mit aller Wahrscheinlichkeit nicht passieren, wenn nicht irgendein Hebel in dir selbst passiert. Also Blockaden, Muster, Angst vorm Verlassensein vielleicht auch, das sind dann die sich auch gerne schnell immer selber trennen, oder die Affären, das ist dann eben auch eine passive und aktive Beziehungsunfähigkeit. Nicht gut genug fühlen, bin ich überhaupt liebenswert genug für einen Partner? Und das sind meistens immer sehr, sehr viele Faktoren, mehr oder weniger stark ausgeprägt, woran es dann eben auch liegt. Und wenn man das nicht aufarbeitet, wird man auch diese Beziehungsproblematik nicht gelöst bekommen.
Ist es denn auch so, dass, so sagen ja auch viele, dass diese Kind-Eltern-Beziehung, das ist ja unsere erste Beziehung, ja, die wir ja nun mal haben, also erst zur Mutter, dann kommt der Vater ins Spiel in der Regel und so weiter, ist das wirklich so ein Muster, was sich dann auch häufig in die Partnerschaften zieht?
Absolut. Ja, also die Elternbeziehungen, Mutter, Vater oder auch die Geschwister, ja, das ist absolut prägend, wie wir auch in Zukunft auf andere reagieren oder wie unsere Beziehungen ablaufen werden. Meistens ist es oft so, dass bei Frauen, dass die ja sich eine Art Vater suchen, also ähnliche Muster haben, wie der Vater aufgewiesen hat. Aber das kann auch manchmal die Mutter sein oder eben auch umgekehrt, Mann, Frau und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, diese Muster, ja, definitiv. Ich arbeite aber nicht nur damit, sondern ich arbeite dann ganzheitlich. Also ich schaue mir einmal an, was ist denn die Kindheitserfahrung, wo liegen die Muster in der Familie und wie ist man aufgewachsen, wie waren da die Verhältnisse zueinander. Dann schaue ich mir an, was ist denn im Hier und Jetzt, also wie reagiere ich, wie verhalte ich mich. Und auch, wie spreche ich? Also ich höre sehr, sehr, ich sage mal, Worte sind Seelensprache. Ich höre immer sehr genau hin, mache auch die Coachings eben auch per Telefon, weil ich dann genau hören kann, wie ist die Stimmlage, und kann dann auch aus der Seele quasi herauslesen, aus dem Unterbewusstsein, was denn da jetzt irgendwie noch im Argen ist. Und dann das Nächste, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, das sind halt tatsächlich auch so Inkarnationsgeschichten. Was war denn in vergangenen Leben? Gibt es da Sachen, die man da erlebt hat, die man jetzt noch mit in das Leben hineinträgt? Und die Sachen spielen eben auch eine Rolle. Also diese ganze seelische Geschichte, und die wird einfach oft vergessen. Das funktioniert, wenn die Blockaden nicht so tief sind, oder ne, dann kann man einfach mit einem klassischen systemischen Coaching kann man schon sehr viel erreichen. Aber wenn jetzt jemand sagt, wow, ich habe schon 10 Jahre und ich war schon bei 5 Therapeuten und irgendwie komme ich nicht weiter, dann kann man davon ausgehen, dass es da eben eine Seelenproblematik noch gibt, die einfach da noch nicht gelöst ist.
Also man muss da ganz schön tief auch hinabsteigen, ja?
Ja, Genau. Also es kommt halt immer ein bisschen auch drauf an, welche Seelenaufgabe habe ich denn jetzt in diesem Leben? Und wenn die Seelenaufgabe oder wenn die Seele schon sehr alt ist, dann kann man meistens davon ausgehen, dass man so eine richtige Schippe und eine richtige Breitseite kriegt, wo man von einem Schlamassel in den nächsten gerät und überhaupt nicht versteht, warum denn das noch und warum das noch und das habe ich auch noch und warum komme ich denn einfach nicht raus aus meinem Dilemma? Ich glaube, viele Menschen kennen das und die sich die Frage stellen, warum komme ich einfach nicht raus und warum passieren mir immer all diese schlimmen Dinge? Warum schaffe ich es einfach nicht in eine schöne Partnerschaft? Ich habe doch schon so viel gemacht und so viele Bücher und Coaching und was weiß ich nicht alles. Dann muss man wirklich ganz stark in die Tiefe gehen. Also es kommt darauf an, was ist deine Seelenaufgabe? Wie alt ist deine Seele? Warum bist du hier? Was ist deine Aufgabe? Oder wenn du wissen willst, was ist der Sinn des Lebens? Das sind meistens auch ältere Seelen, die sich das überhaupt fragen. Es fragt sich ja auch nicht jeder, was ist der Sinn des Lebens? Und da bekommt man dann auch seine Antwort drauf.
Wie kriegt man dann raus, was die Aufgabe der Seele ist?
Durch die Transformationsreisen, indem ich die Transformation, man kann das immer sehr schwer in Worte fassen, weil man es einfach so nicht kennt. Es ist halt schwierig, etwas zu beschreiben, was jemand nicht kennt. Ich versuche es immer so zu beschreiben, wie mit einer Traumreise. Also wir kennen ja diese Welt, wenn wir träumen, da sind die Bilder und das ist oft alles sehr, sehr real. Und die Transformationsreise ist im Prinzip dieser Ausflug in diese fünfte Dimension, wo wir eben auch träumen. Aber bei vollem Bewusstsein. Also wir sind in einem Dialog und ich frage dann auch immer, okay, was siehst du? Was passiert da gerade? Und ich kann dann durch dieses Bild hindurchleiten und ich fühle das dann auch, wenn dann da Blockaden sind und ich weiß dann, was dann zu tun ist, um in diesem Bild die Blockade zu lösen. Also zum Beispiel, damit es ein bisschen greifbarer wird, du würdest jetzt in deinem Traum einen Baum sehen mit braunen Blättern oder ganz wenig Blätter und dann würde ich sagen, okay, dann was braucht denn der Baum jetzt, damit er wieder schön aussieht, damit er sich wohlfühlt? Dann sagst du, ja, der braucht Wasser. Das ist ja dann naheliegend. Also gebe ich dir quasi dann eine Gießkanne als Werkzeug in die Hand mit Wasser und dann kannst du den Baum gießen. Und dann wird er dann schöne, grüne, saftige Blätter bekommen. Das klingt jetzt erstmal komisch. Wie kann denn sowas tatsächlich sich auf mein Leben auswirken, wenn ich so ein Bild vorstelle oder sehe? Und eigentlich, ich kann es überhaupt nicht sagen, wieso das funktioniert. Ich kann dir nur sagen, dass es funktioniert. Es ist wirklich irre. Und auch welche Geschichten man da sieht. Ich hatte mal eine auch mit Alien-Begegnungen und sowas. Aber nicht ängstlich oder so. Also es war keine schlimme, bösartige Begegnung. Also es ist sehr, sehr abgefahren, auch für mich, weil es ja nicht meine Geschichten sind, was man dann da alles erfährt, was es da alles gibt, weil es ist eine komplett neue Welt, die wir noch gar nicht so richtig erschlossen haben, was sehr, sehr schade ist. Und jeder kann das. Und auch wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man auch, wie es funktioniert, sodass man da auch selber so ein bisschen mitspielen kann, dann für sich.
Erinnert mich so ein bisschen an Hypnose oder Trance oder sowas, aber es ist
Ja.
wahrscheinlich anders, oder?
Ja, also ich benutze das Wort Hypnose nicht so gerne, weil Hypnose immer bedeutet, dass man, oder wir stellen uns dann da so diese Show-Hypnotiseure dann vor, jetzt bist du auf einer Stange und du gackerst und bist ein Huhn, ohne dass du davon irgendwas mitbekommst. Und deswegen benutze ich auch das Wort Hypnose nicht so gerne, weil es einfach falsch
Aber ist es
interpretiert wird.
ähnlich, weil man ja in einem anderen Zustand ist, oder?
Nein, weil du bist gar nicht in einem anderen Zustand, weil eigentlich bist du in dem richtigen Zustand. Also es ist komplett surreal, wie wenn wir uns jetzt unterhalten. Also ich könnte mit dir jetzt sofort in eine Transformation gehen, auch bewusst mit offenen Augen. Theoretisch, wenn man es einmal geübt hat, kannst du jederzeit Bilder entstehen lassen und sehen. Das ist so, wie wenn ich zu dir sage, denk mal an einen rosa Elefanten. Das funktioniert auch, obwohl du gerade jetzt ja mit mir hier sitzt und die Realität in Anführungszeichen ist ja jetzt, du sitzt da, ich sitze da, aber doch kannst du einen rosa Elefanten vor deinem inneren Auge sehen. Und genau so kann man sich das vorstellen.
Aha, spannend. Transformation, das kann man bei dir buchen,
Genau.
ja? Falls
Ja,
jemand auf die
genau.
Idee kommt.
Genau.
Gut.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Kommen wir nochmal zu unserem Thema, also zu den Krisenmeistern, auch hier im irdischen Leben, also was jeder
Ja.
erstmal so für sich machen möchte, weil dein Buch wird ja wahrscheinlich schon ein bisschen so in die Ratgeberrichtung auch gehen, ne? Dass man
Genau.
das in die Hand nimmt und die eine oder andere Krise. Jetzt haben wir schon gesagt, der Schlüssel ist man selbst, liegt auch in uns selber. Gibst du uns also so ein bisschen Handwerkzeug mit, wie kann ich
Genau.
uns besser klarkommen?
Ganz genau. Es enthält sehr, sehr, sehr viel Handwerkszeug. Meine Bücher sind in der Regel, ich mag es immer gerne etwas anders oder aus der Reihe zu tanzen, muss ich zugeben, weil ich entdecke die Welt ganz gerne irgendwie auch ein bisschen neu. Also wenn es heißt, es ist jetzt ein Ratgeber oder ein Sachbuch, dann kann ich sagen, es ist beides und es ist ein Zwischending. Und ich teile gerne Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Auch dieses Buch wird Einblicke in mein Leben haben, auch wie ich die Krise gesehen habe oder auch wo ich Schwierigkeiten hatte, damit umzugehen, weil auch ich war gestresst oder bin es auch manchmal noch. Und auch ich musste dann für mich Lösungen finden, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie kann ich mich denn jetzt wieder, wenn ich in einem Stresszustand bin oder kurz vor einer Depression oder sowas stehe, wie kann ich denn da jetzt wieder eine Stabilität erfahren? Und da gebe ich auch in diesem Buch wieder ein paar Einblicke in mein Leben, wie ich die Dinge wahrnehme, was mir passiert ist und wie ich dann damit umgegangen bin. Aber es wird ein sehr, sehr breites Portfolio haben zu verschiedenen Situationen. Es wird Übungen und Techniken auch geben, die einen immer wieder runterholen und die einen den Fokus ändern lassen, die Perspektiven wechseln lassen. Und da ist es dann wirklich von Einsamkeit bis Stress, bis Burnout, Depression. Natürlich an dieser Stelle muss auch gesagt werden, holt euch dann bitte fachmännische Hilfe eines Therapeuten an die Seite. Da sind sehr, sehr viele Aspekte mit drin. Wie gehe ich mit den Ängsten um? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit diesem ganzen Informationsfluss, den wir ständig haben, um? Also all die Dinge mit meinem Partner. Viele haben sich gerade leider ja auch getrennt. Die sind auseinandergegangen, wo man ja denken könnte, ach, jetzt ist aber eine Krise, jetzt muss man doch zusammenhalten. Also auch die Menschen selber müssten ja jetzt eigentlich zusammenhalten. Aber wir sehen ja auch nicht nur in der Partnerschaft, vom Großen bis zum Kleinen, vom Inneren bis zum Außen. Es entsteht unglaublich viel Spaltung. Und auch da, wie gehe ich damit um, wenn jetzt gerade mit meinem Partner was nicht funktioniert? Ist es noch zu retten oder die Trennung ist passiert? Warum passieren diese Trennungen gerade? Also es hat wirklich ein breites Portfolio, insbesondere von Krisen, denen wir aktuell gerade begegnen.
Ja, auf alle Fälle. Vielleicht können wir ein paar Punkte noch rausarbeiten. Ich denke, ganz wichtig ist auch immer, das Selbstbewusstsein, oder? Würdest du das unterschreiben und sagen, ja?
Absolut. Das zu stärken, ne? Das absolut. Also eins der ganz wichtigen Punkte, selbstverständlich, das Selbstbewusstsein, bin ich mir denn auch bewusst? Bin ich mir selbst bewusst? Also welche Dinge triggern mich? Welche Dinge triggern mich nicht? Habe ich jetzt Angst? Bin ich mir bewusst, warum ich jetzt Angst habe? Bin ich mir bewusst, warum ich diese Gedanken habe? Warum ich etwas glaube oder warum ich etwas nicht glaube. Also wir werden ja jetzt auch viel geprägt und nehmen Informationen auf, ohne zu prüfen. Wir glauben einfach die Dinge, ohne zu wissen, ist es richtig oder ist es nicht richtig. Und wir verlassen uns dann einfach auf andere, anstatt uns selbstbewusst zu sein und vielleicht uns auch mal zu glauben oder die Intuition eben auch wieder zu stärken. Wir haben das total verloren auf unser Bauchgefühl. Welcher Mensch meint es denn gut mit mir und wer denn nicht? Wo ist es denn richtig und wo ist es denn nicht richtig? Wo fühlt sich das einfach nicht gut an oder wo fühlt sich etwas gut an? Wir kommen alle auf die Welt und wir können das. Wir können das so gut. Und dann kommen wir in die Schule, dann darfst du nur noch was sagen, wenn du aufzeigst und dann auch nicht immer, dann fühlst du dich schon wieder nicht gut genug, weil du hast schon 5-mal aufgezeigt, es kommt aber bei der andere dran. Und das sind all die Dinge, die uns eigentlich all unsere Menschlichkeit mit unserer ganzen Kraft komplett kaputt machen. Also wir werden regelrecht selbst zerstört, statt selbstbewusst zu sein. Und das ist einfach total schön, wenn wir jetzt lernen, wieder dahin zu kommen. Und viele Menschen sind auch jetzt gerade durch die Krise wieder offener für diese Themen, was ich natürlich besonders schön finde dann auch.
Also sich selbstbewusst werden, das ist auch, finde ich, sehr schön, auch vom Wort her schon, ja, also sich selber bewusst werden. Ich glaube, darüber denken auch viele gar nicht nach, ne? Die leben immer so, du hast gerade gesagt, wir werden ja auch so entfremdet eigentlich im Laufe des Lebens, leider. Ne, gerade auch durch Schule und dann durch diesen gesellschaftlichen Zwang zu funktionieren, also glauben, funktionieren zu müssen. Und alles, glaube ich, führt immer wieder dahin, dass man auch die Ängste dann eben überwinden muss. Gerade jetzt haben wir eine große gesellschaftliche Angst, eine Angst vom Virus, manche haben auch Angst, dass die Maßnahmen zu weit gehen. Also viele Menschen, wahrscheinlich ist niemand ganz ohne Angst, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Und da ist Selbstbewusstsein ja eben auch immer wichtig, um das einzuordnen, denn man kann ja, auch wenn man dein Buch auswendig wahrscheinlich gelernt hat, natürlich keine Krise in seinem Leben verhindern, weil die kommen ja manchmal auch wirklich objektiv, ohne dass man auch nur irgendwas dafür kann.
Ne? Ja.
Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um?
Ganz genau.
Wie wichtig ist auch die Selbstliebe, würdest du sagen?
Mit der Selbstliebe beginnt und endet alles. Irgendwie. Auch das haben wir ja nicht. Ja, oder wir, auch da haben wir das schnell wieder verlernt. Das ist in der Erziehung ist es meistens so gewesen, dass es dann hieß, ja, du bist ein schlechter Mensch, anstatt du hast etwas schlecht gemacht. Mhm. Und so unterscheiden wir schon gar nicht mehr unter, das ist etwas, was du schlecht gemacht hast. Das ist, ja, kann sein, ne? Ich kann nicht alles gut. Und das ist gar nicht, ja, ist gar nicht mehr so schlimm. Aber wenn ich sage, du bist schlecht, oder wenn wir das so auffassen, ja, weil das tun wir nämlich auch dann, dass wir uns als ganzen Mensch abgewertet und schlecht fühlen, weil ja auch die Eltern, dann schreit das Kind und dann nervt's die Eltern und dann will es einfach nur, jetzt sei doch mal ruhig, aha, okay, ich bin schlecht, wenn ich meine Bedürfnisse äußere und ich habe jetzt vielleicht Hunger und ich schreie jetzt, weil ich mich noch nicht anders artikulieren kann. Und so werden wir direkt schon komplett zerstört in unserer Selbstliebe, in unserem Selbstsein. Und Selbstliebe, natürlich Partnerschaften, auch wie gehe ich mit dem Kind um, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich nicht erfolgreich und ich kann nicht glücklich sein, egal in welcher Beziehung. Von Partnerschaft bis Beruf. Mein Beruf, das geht noch, weil wir in dieser Leistungsgesellschaft leben, ist das oft noch kein Problem für viele Leute, weil man da genau dann in reinpasst. Aber es macht trotzdem nicht glücklich.
Viele denken ja immer, Selbstliebe ist gleich Narzissmus. Kannst du da vielleicht nochmal den Unterschied erklären?
Also Narzissmus ist natürlich ein ganz anderer Aspekt. Also Narzissmus und Egoismus muss man dann auch nochmal unterscheiden, während Narzissmus schon eine Persönlichkeitsstörung ist. Und im Grunde, der Narzisst selber, der hat ein sehr, sehr starkes, ja, Minderwertigkeitsgefühl. Also der ist im Grunde genau das Gegenteil von Selbstliebe. Und um das zu kompensieren, damit er sich nicht, ja, bloßstellt, muss er A, andere klein machen, damit die auf die gleiche Ebene kommen, dass die sich ebenfalls schlecht und minderwertig fühlen. Und auf der anderen Seite muss er sich selber halt viel größer darstellen und viel selbstbewusster und selbstverliebter und als gut ist. Und das ist natürlich reiner Narzissmus und für eine Beziehung absolut toxisch, wenn man mit einem Narzissten zusammen ist oder kennengelernt hat. Sollte man tunlichst die Beine in die Hand nehmen und auch nicht versuchen, an dem rumzudoktern, ach, der wird sich aber verändern oder sie wird sich verändern. Das wird in aller Regel nicht passieren und es kann maximal passieren, wenn der Partner weg ist. Und wenn dann irgendwann mal irgendwie, ja, aber vielleicht war es doch irgendwie blöd. Aber darauf zu warten und zu hoffen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt da wirklich nur wenige Einzelfälle, die das ändern wollen. Also es sind wirklich zwei ganz komplette Sachen.
Das ist ja auch ein ganz anderes großes Thema. Da gibt es YouTube-Videos, finde ich immer ganz witzig. Und da sagen die immer alle, gerade so Frauen, die sagen dann immer, also wenn du mit einem Narzissten zusammen bist, flieh.
Ja, das ist richtig. Absolut.
Aber worauf ich hinaus wollte, war auch noch, es wird bei uns, finde ich, momentan das in der Gesellschaft immer so gleichgesetzt. Also Selbstliebe, ach, selbstverliebter Gockel ist ein Narzisst. Also ich finde, dass wir auch sehr freigebig gerade mit diesem Begriff Narzissmus umgehen, der ja ein Krankheitsbegriff ist.
Ja.
So wie häufig auch immer gesagt wird, man fühlt sich mal gerade nicht gut, ich habe eine Depression. Ich meine, Depression, das ist ein klinischer Begriff, ne? Ein medizinischer Begriff. Aber dieser unscharfe Benutzung des Begriffes Narzissmus, finde ich, führt ein bisschen dazu, dass die Selbstliebe auch mit abgewertet wird. Und du hast ja gerade ein Plädoyer gehalten, wie wichtig die ist. Also vielleicht wäre das ja auch nochmal wichtig, dass die Menschen wieder lernen, sich selber zu lieben, heißt ja eben nicht, sich über andere zu stellen, sondern nur mit sich im Reinen zu sein und eben auch sich zu verzeihen. Denn viele können ja sich selber Fehler immer nicht verzeihen.
Richtig.
Oder wenn sie Misserfolg haben. Es gibt ja Menschen, die werden gekündigt und die sagen es nicht mal den Nachbarn und tun immer noch so, als würden sie arbeiten oder so. Also ich glaube, das wäre sehr wichtig auch, dass man das in der Gesellschaft nochmal umdreht, oder? Dass die Selbstliebe eben wieder positiv wahrgenommen wird.
Absolut. Ich habe auch einige Videos ja auch zum Narzissmus selber gemacht und eben auch zur Selbstliebe. Und bei der Selbstliebe, ja, also in der Gesellschaft macht es natürlich auch total Sinn, in der wir heutzutage leben, die Selbstliebe als Narzissmus zu bestempeln, weil narzisstisch will ja keiner so wirklich sein. Also arbeiten wir vielleicht dann schon gar nicht mehr in unserer Selbstliebe und können dann mehr in die Leistungsgesellschaft, weil Wirtschaft und Geldgier und ne, Geld ist einfach so das, wo wir nachstreben. Also ich genauso. Also ich hab auch dieses, ich bin ja auch voll in diesem Ding mitgelaufen. Ich habe sehr früh eine sehr steile Karriere gemacht. International habe ich erfolgreichen Job gehabt, viele Jahre, bis ich halt eben auch mein Buch geschrieben habe. Und da bin ich dann da auch ausgestiegen und dachte so, nee, das ist irgendwie nicht der Sinn des Lebens, sondern der Sinn des Lebens ist wirklich, zu mir selbst zu finden. Und das ist halt so lustig, weil wir streben das ganze Leben, um Geld und um Besitztümer anzusammeln. Natürlich, ich freue mich natürlich auch, wenn ich viele Sachen habe. Also das will ich gar nicht leugnen. Aber es muss einem auch bewusst sein, dass wir das nicht brauchen. Das ist die Essenz. Ich erfreue mich daran, auch wenn ich schöne, viele Dinge habe oder kostbare Dinge. Aber es zu begreifen, dass wir es nicht brauchen, um glücklich zu sein. Und dass wir auch, ich weiß, das werden viele nicht gerne hören, aber das ist ein ganz entscheidender Punkt auch in dieser aktuellen Krise. Ach, ich will wieder ins Café. Ach, ich will wieder reisen. Ach, ich will wieder das und ich will wieder das. Ja, das möchte ich auch und das möchte ich auch sehr, aber ich brauche es nicht, auch wenn es mir fehlt. Und das ist auch entscheidend, weil wenn wir damit auch gerade einen Schritt zurückgehen, gerade nach dem Krieg, da gab es das auch nicht, dass wir sagen konnten, ja, ich gehe jetzt mal hier schön 5-Gänge-Menü essen. Das ist toll, dass wir das erleben durften. Wir können jetzt natürlich das so sehen, dass wir das ja nicht mehr haben und wir sind im Mangel. Oder wir können sehen, boah, geil, dass ich das 20, 30 Jahre leben durfte. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und so eben Selbstliebe mit dem Geld, wo wir hinterherjagen, wenn wir eben erkennen, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ich brauche mich, ich brauche noch nicht mal einen Partner. Wir sind alleine auf diese Welt gekommen. Da war keiner, der uns Händchen gehalten hat. Unsere Eltern dann zwar, die begleiten uns aber auch nicht das ganze Leben. Wir sind alleine auf dieser Welt. Und wenn wir Menschen haben, die uns begleiten, ist das wunderschön. Wenn wir keine haben, ist das schade. Aber wir können trotzdem auch so glücklich sein. Und das geht einfach nur, wenn wir uns selbst lieben. Wenn wir die Liebe in uns selber finden, dann können wir sie ausstrahlen, dann werden wir anderen Menschen begegnen, dann werden wir andere Dinge begegnen. Ja. Und nicht auf diese Geldgesellschaft mehr.
Ja, wohl wahr. Denn der Mensch, der von der Selbstliebe auch entfremdet ist, ist natürlich für die Leistungsgesellschaft, wie du schon sagst,
ja, sehr praktisch. Und den kann man total
zum Konsumopfer machen, was dann wieder genau den Kapitalismus natürlich freut. Und wie du ja auch schon sagst, ne, also nur ein Mensch, der mit sich im Reinen ist, kann, glaube ich, auch eine wirkliche Partnerschaft führen und eine wirkliche Liebe erfahren und nicht da reingehen, weil er da wieder irgendetwas mit kompensiert und dann entstehen irgendwelche Abhängigkeiten oder wie auch immer. Und zum Schluss möchte ich dich nach dem Selbstbewusstsein und der Selbstliebe natürlich in unserem Podcast noch mit der Selbsthilfe konfrontieren, also in deiner Arbeit, für wie wichtig hältst du das denn, dass man eben sich selber auch immer wieder rauszieht und nicht gleich irgendwo hinrennt und sei es zum Therapeuten?
Genau, also ich halte das für absolut essentiell und so arbeite ich auch, wo viele am Anfang meiner Business-Coaches und so auch gesagt haben, ja, aber du musst da halt gucken, dass du die lange behältst, deine Kunden und immer wieder was neu verkaufst und so, ne? Sag ich so, ja, aber das bin ich irgendwie nicht. Und ich gehe davon aus, dass wenn ich denen helfe, dass sie mich dann, dann kriege ich vielleicht ein paar Empfehlungen mehr. Und versuche nicht, mein Wissen oder sowas geheim zu halten in irgendwelchen Art und Weisen, sondern ich gebe das gerne alles raus. Ich gebe ja viele Inhalte auch gratis auf YouTube raus. Wenn man sich überlegt, was meine Bücher auch für ein Wissen beinhalten, für zwischen 10 und 20 Euro, das ist ja auch unglaublich viel. Also es ist total wichtig, dass man eben auch selbst Handwerkszeug lernt und Tools lernt und weil der andere dann Coach, der ist ja auch nicht immer da. Also ich glaube aber auch, dass man das ohne fremde Hilfe nicht so gut schafft oder dass es einfach ewig dauern würde, weil der Blick auf sich selber, so geht es mir ja selber auch, wo ich auch manchmal meine Mentorin frage, so, hör mal, ne, sag ich, das ist ja jetzt immer noch so, ne, und ich komme einfach nicht drauf, sagst du ja so und so, sag ich so, ah ja, na klar. Also ne, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, deswegen ist es wichtig, dass man auch einen Blick von außen hat, aber umso wichtiger ist es auch, dass man es selber erlernt in Form von Videos, von Büchern, von Kursen oder mit einem Coach, mit einem Trainer. Desto schneller kommt man auch voran. Total wichtig. Selbsthilfe, absolut.
Ja, ein schönes Plädoyer nochmal dafür. Und all das finden wir also dann in deinem neuen Buch. 100 Krisenmeistern wird es heißen, ne?
Genau.
Wann kommt's raus?
Also es wird jetzt dann schon nächste Woche die erste Version als E-Book rauskommen. Die kann man sich dann aufnehmen. Es wird dann vielleicht nochmal eine überarbeitete Version geben. Aber wenn man die dann einmal sich geholt hat, dann kann man die einfach nach einer Woche dann nochmal die neue Version kaufen. Und danach wird es dann eben auch als Print in den Druck gehen. Das dauert immer ein bisschen, die Prozesse, bis es dann freigegeben ist, bis es dann bestellbar ist, bis es halt ausgeliefert werden kann. Aber dann wird es das auch in Printversion bald geben.
Okay, wir werden das verlinken für unsere Hörer, die jetzt wahrscheinlich Lust haben, da auch in das Buch reinzuschauen. Ich hoffe mal, im Laufe des Frühjahrs werden wir es haben.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ob wir dann noch im Lockdown sind oder wie auch immer, aber mit deinem Buch kann man dann auch den besser überstehen.
Absolut. Also der Lockdown soll ja jetzt, was ich gehört habe, schon bis Ende Juni gehen und bis dahin gibt es das Buch auf jeden Fall.
Hoffen wir. Und dann kommen wir, dann können wir ihn besser ertragen.
Genau, so ist es. So ist es.
Und egal, was danach kommt.
Genau.
Gretz, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns schon mal hast ein bisschen ins Buch mit dir blättern lassen. Dann wünschen wir dabei viel Erfolg und ich hoffe, dass all unsere Hörer vom Podcast künftig auch ihre Krisen und die kommen so oder so besser meistern können. Danke dir.
Dankeschön.
Ja, das war's also für dieses Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener. Machen Sie's gut.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.